Fritz. Podcast. Trackback.
Herzlich willkommen bei der Show mit dem allerneuesten Schrei.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier wieder am Samstagabend auf Fritz. Und heute soll es bei Trackback unter anderem darum gehen, was da eigentlich so in der Türkei passiert ist in den letzten 2,5 Wochen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Occupy Gezi. Es gab große Proteste gegen die Regierung Erdogan, weil sie ja so einen autoritären Führungsstil an den Tag legt. Und es gibt da auch so ein paar Blogger und Podcaster, die es sich nicht haben nehmen lassen, trotz dieser gefährlichen Lage in die Türkei zu reisen und sich mal ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Und einer davon ist zum Beispiel Kalle Kornblum. Er hat für Metronaut bzw. Metrolaut, so heißt der Podcast, live von dort berichtet. Und was ihn dazu bewogen hat, einfach mal so auf eigene Faust dahin zu fahren, das wollen wir später klären bei Trackback. Wie gewohnt gibt es natürlich auch an diesem Samstag wieder eine neue Ladung Netzmusik für euch. Also Musik, die ihr euch für lau aus dem Netz ziehen könnt, heißt unter der Creative Commons oder kurz der CC-Lizenz. Und den Anfang macht heute Sean Barry, der euch einfach mal so in seine neue Platte reinschnuppern lässt. Und so eine Einladung, die schlägt man ja nicht einfach so aus. On Fire heißt seine Single, ist Popmusik, passt zum Sonnenwetter. Und den Download-Link, den bekommt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fire, what's your fire?
heute ist es ja durch die Nachrichten gegeistert. Tempora, auch der britische Geheimdienst, der durchleuchtet uns jetzt mit seinem Überwachungsprogramm. Und deswegen erfahrt ihr auch gleich mal, warum Überwachung eigentlich ziemlich uncool ist. Unsere Lit-Tipps werden euch präsentiert von Wayne Schlegel.
PRISM, das ist das umfangreiche Telefon- und Internetüberwachungsprogramm des amerikanischen Geheimdienstes im Kampf gegen den Terror. Vielleicht denkt sich der eine oder andere von euch, sollen die mich doch bespitzeln, ich habe eh nichts zu verbergen und damit auch nichts zu befürchten. Dass das leider nicht so läuft und welche Folgen das für euch haben kann, beschreibt Kai Biermann in einem Artikel auf Zeit Online. Sehr lesenswert. Wenn ihr euch lieber unterhaltsam zu PRISM und seinem Whistleblower Edward Snowden informieren wollt, dann solltet ihr euch die Rap-News-Folge Whistleblower von Juice Media auf YouTube anschauen. Hier wird satirisch mit den Akteuren rund um PRISM umgegangen. Verkleidet als News-Anchor, als Mark Zuckerberg, Edward Snowden oder Geheimdienstmitarbeiter weihen euch die Jungs von Juice Media rappend in die PRISM-Geschichte ein. Nach über 2,5 Wochen fanden am letzten Wochenende die lautstarken Proteste im Rahmen von Occupy Gezi mit der gewaltsamen Räumung des Taksim-Platzes in Istanbul ihr vorläufiges Ende. Die Demonstranten hatten den autoritären Führungsstil der Regierung kritisiert. Reporter des Magazins Weiß waren vor Ort und haben die Aufstände der letzten Wochen in der Türkei hautnah in einem Video dokumentiert. Ein eigener Park mit Dinos, riesigen Schwänen und Karussells? Na, Interesse? Dann ersteigert euch doch den ehemaligen Berliner Vergnügungspark Spreepark. Auf die Idee kamen in dieser Woche zumindest ein paar Twitter-Nutzer. Am 3. Juli kommt der Spreepark unter den Hammer. Bis dahin werden etwa 1,6 Millionen Euro benötigt. Unter dem Hashtag Plenterwald wird nach Unterstützern für ein Crowdfunding des Spreeparks gesucht. Wir sind gespannt.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Mit diesen Worten sorgte Kanzlerin Angela Merkel für viel Wirbel. Sicherlich kann man über Merkels Aussage schmunzeln. Es gibt aber auch Stimmen, die diese Meinung für bedenklich halten, weil jemand, der das Netz als so fremd empfindet, vielleicht nicht die richtigen Gesetze für das Internet schafft. Eine gute Zusammenfassung des Empörungsverlaufs im Netz über Neuland findet ihr im Storyfy von Daniel Otto. In jeder Ausgabe von Trackpack stellen wir euch einen Blogger oder eine Bloggerin privat vor. Heißt, wir plaudern über das Blog, aber auch darüber, was die jeweiligen Autoren sonst noch so machen. Was wir in Audioform veranstalten, hat Ole Reismann jetzt in Text und Bild gemacht. Auf Spiegel Online stellt ihr euch in Kurzporträts bekannte deutsche Blogger vor. Dann habt ihr auch mal ein Bild zu den ganzen Leuten, deren Blogs ihr so lest.
Links zu Freizeitparks, Blogs und Bloggerinnen gibt's natürlich im Neuland auf unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you to the citizens of Berlin.
Und das hört man.
Barack Obama hat letzten Mittwoch ja die komplette Stadt eigentlich lahmgelegt und insgesamt gab es aber nicht nur Jubelrufe für seinen Besuch.
Yes, we scan! Yes, we scan!
Ja, der Präsident der USA, der muss nämlich gerade ganz schön viel Kritik einstecken, denn Anfang Juli kam ja raus, dass der amerikanische Geheimdienst NSA schon seit 6 Jahren Zugriff auf diverse Server von einigen der größten Internet- und Telefonfirmen hat. Dazu gehört zum Beispiel Google, Facebook oder auch Skype. Und schon am Dienstag, also einen Tag vor dem Obama-Besuch, gab es eine Kundgebung gegen PRISM am Checkpoint Charlie und Fritz-Reporterin Shirin Weigel, die war für uns dabei. Hallo Shirin.
Hallo.
Also der Verein Digitale Gesellschaft, der sich für Bürgerrechte im Netz stark macht, hat ja zu dieser Kundgebung aufgerufen und es hieß vorher, die Teilnehmer sollen sich am besten noch verkleiden. Ja. Hat das geklappt?
Sehr gut sogar. Die haben sich alle so viel Mühe gegeben. Unter dem Motto Yes, we scan wollten sie nämlich Obama symbolisch beim Abhören behilflich sein. Dafür hatten sie so ganz viele kleine Überwachungskameras oder Satellitenschüsseln und Kopfhörer, Mikros, alles Mögliche dabei und ganz viele kritische Schilder. Am besten fand ich da den Spruch, die NSA wusste schon vorher, was für ein Schild ich mache. malen würde. Und die Aktivistin hat auch insgesamt gesagt, dass sie gar nicht so überrascht war über den Skandal.
Der Punkt ist ja, dass den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, schon ganz lange klar war, dass die Geheimdienste alles mitlesen können. Und der Punkt ist, jetzt mit diesem großen Skandal im PRISM und diese große Schnorchelaktion aus den USA von der NSA, jetzt ist es halt offiziell. Also jetzt stehen wir nicht mehr als paranoid da, wir Netzaktivisten, sondern jetzt ist klar, es ist wirklich genauso, wie wir immer gesagt haben. Wir sind jetzt diejenigen, die unüberrascht sind und alle anderen sind hoffentlich genauso schockiert wie wir.
Das klingt ja fast schon so, als wären die Demonstranten da froh über den PRISM-Skandal gewesen.
Ja, ein bisschen Genugtuung war schon rauszuhören, aber insgesamt ging es den Demonstranten nicht um dieses "Wir haben es euch ja gesagt", sondern natürlich eher die Frage, was jetzt? Zum einen sind da natürlich Forderungen an Obama laut geworden, aber auch Sorgen dann über die Situation in Deutschland, eben diese Politik der Überwachung, die auch hier schon zum Problem geworden ist, eben gerade wenn das Ganze nur im Geheimen stattfindet, dieses Abhören.
Man kann über die Überwachung denken, wie man will, aber dann will ich zumindest, dass im Parlament darüber diskutiert wird und nicht, dass das sozusagen geheim von der NSA oder auch von BND gemacht wird, sondern dass dann wirklich eine politische Entscheidung darüber getroffen wird, ob die Bevölkerung das haben will oder nicht.
Ja, und auch wenn das Ergebnis dieser Diskussion jetzt schon abzusehen ist, es kann einfach nicht sein, dass ein Geheimdienst ohne oder sogar gegen Gesetze willkürlich Menschen ausspioniert. Dagegen haben sich die ca. 50 Netzaktivistinnen und Netzaktivisten bei der Kundgebung dann auch letzten Dienstag lautstark gewehrt.
Die digitale Gesellschaft hat jetzt auch Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Verein will nämlich, dass hier zumindest mal ermittelt wird, wer in Deutschland gegen das Spionageprogramm PRISM eigentlich hier unterstützt hat. Heute kam gleich ja noch eine weitere Überwachungsmeldung rein ins Haus. Der PRISM-Whistleblower Edward Snowden hat nämlich ein weiteres Überwachungsprogramm enthüllt. Tempora heißt es. Vom britischen Geheimdienst kommt es diesmal und der hat sich Zugang zu fast 200 Glasfaserkabeln verschafft, die den transatlantischen Datenstrom zwischen Europa und den USA regeln. Und auch hier werden also eure Daten gescannt. Wir halten euch also weiterhin auf dem Laufenden, was da in dieser ganzen großen Überwachungsmaschinerie so passiert. Glazo. End of the World vom Sampler Friends and Family 2 vom Cult Classic Records Label. Insgesamt könnt ihr euch dadurch 35 Songs klicken, vorausgesetzt ihr geht jetzt mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da gibt's den Link zum Sampler.
Yes, we scan! Yes, we scan! Yes, we scan!
Das hat man vor und auch während des Obama-Besuchs in dieser Woche gehört. Es wurde gegen das Überwachungsprogramm PRISM demonstriert. Die Forderung war, eure Daten müssen geschützt werden und Datenschutz sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Technik und die Software so zu gestalten, dass sie datenschutzfreundlich ist. Und genau das nennt man Privacy by Design. Und das ist genau das Thema von Dr. Stefan Lipkens. Er verfolgt nämlich diesen Ansatz mit einem sozialen Netzwerk, was PIDDER heißt. Es ist datenschutzfreundlich. Und jetzt möchte ich mit ihm genau über dieses Konzept Privacy by Design sprechen. Hallo Stefan.
Hallo, schönen guten Abend.
Wie gestaltet man dann Informationstechnik datenschutzfreundlich oder anders gesagt, was steckt also alles hinter Privacy by Design?
Privacy by Design ist ein Konzept. Und zwar ein Konzept, bei dem sich alles darum dreht, dass die Hoheit und die Kontrolle über die eigenen Daten beim Nutzer verbleiben. Also in der Anwendung bedeutet das beispielsweise, dass die Standardeinstellungen immer auf die maximale Wahrung der Privatsphäre eingestellt sind und nicht auf das maximale Offenlegen der eigenen Daten. Dass man die eigenen Daten auch bei Bedarf, wenn man das möchte, unwiderruflich wieder löschen kann. Und im Idealfall sogar, dass der Betreiber meine Daten gar nicht erst kennt.
Das heißt, das ist bislang alles nicht der Fall?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Also bei sehr, sehr wenigen Dienstleistungen. Aber erstmal noch, wie regelt man das eigentlich mit so einem Dienstleister? Das kann man nicht zum einen vertraglich regeln, indem man es einfach in die allgemeinen Geschäftsbedingungen reinschreibt, dass man das so macht. Und zum anderen kann man es aber natürlich auch technologisch unterstützen. Und da ist der Ansatzpunkt Verschlüsselung der Daten. Und wenn ich Verschlüsselung sage, meine ich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die Schlüssel, um die Daten wieder zu entschlüsseln, haben nur die Nutzer und nicht der Betreiber.
Warum hältst du Privacy by Design für so wichtig?
Ja, weil ich dran glaube, dass Privatsphäre eine zwingende Voraussetzung für ein Leben in Freiheit ist und damit auch ein universelles Menschenrecht. Das ist jetzt natürlich der ganz große Hammer, aber die Vereinten Nationen sehen das übrigens genauso. Die haben das in die Universal Declaration of Human Rights, Artikel 12, reingeschrieben. Aber mal ganz konkret, die heute so erfolgreichen Services wie Facebook, Google und so weiter, die haben ja eins gemeinsam, nämlich dass ihre Nutzer gar nicht ihre Kunden sind, sondern vielmehr ihr Produkt. Die Nutzer zahlen diese vermeintlich kostenlosen Services mit ihren Daten. Und die wirklichen Kunden sind diejenigen, die diese Daten für was für Zwecke auch immer kaufen. Und was heute so unter dem Stichwort Big Data läuft, heißt, dass der Preis für Speicherplatz so niedrig ist, dass es sich für diese Datensammler lohnt, diese einmal gespeicherten Daten auch nie wieder zu löschen.
Man könnte also sagen, wir bezahlen mit unseren Daten eigentlich im Endeffekt, dafür sind unsere ganzen sozialen Netzwerke zum Beispiel kostenfrei.
Ja, also okay. Wenn man das als kostenfrei bezeichnen mag, also das die Kosten zahlt man halt mit den Daten, genau. Und durch die Aggregation, die Vernetzung dieser Daten entsteht im schlimmsten Fall eben der gläserne Mensch und in letzter Konsequenz eben ein unfreier Mensch. Und dass das nicht nur reine Verschwörungstheorie ist, zeigt, glaube ich, PRISM und Tempora gerade ganz deutlich.
Gibt es denn schon prominente Beispiele, wo Privacy by Design tatsächlich in Deutschland Anwendung findet?
Deutschlandspezifisch würde ich natürlich gerne meinen eigenen Service nennen mit PIDDER, aber prominent ist halt relativ, ne? Also ich glaube, dass einiges oder die meisten Hörer wahrscheinlich noch nichts davon gehört haben. Generell, aber allgemein, wenn man von Deutschland weggeht, gibt es natürlich Ansätze in der Richtung. So ein Anonymisierungsdienst wie Tor ist wahrscheinlich weiter bekannt. Suchmaschinenalternative zu Google wäre Startpage.com, die ganz klar einen Privacy by Design Ansatz haben. Und im Social Networking Bereich eben zum Beispiel PIDDER.
Du sprichst PIDDER an. Ich habe ja auch schon in der Anmoderation gesagt, dass es ein datenschutzfreundliches soziales Netzwerk ist. Das heißt, was ist bei euch jetzt anders als zum Beispiel bei Facebook?
Genau das eben erwähnte, dass wir die Daten der Nutzer überhaupt nicht kennen. Sprich, dass das alles Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt, die Daten werden schon auf der Seite des Nutzers im Browser verschlüsselt und liegen nur verschlüsselt bei uns. Also selbst wenn jemand unsere Datenbank klauen könnte oder die NSA einen Schnorchel dahin entwickeln könnte, hätten sie nur die verschlüsselten Daten. Und wir selbst eben auch.
Bedeutet aber, euer Netzwerk muss dann halt auch ein bisschen was kosten.
Im Endeffekt ist das die Idee, ja, weil wir keine Werbung und keine Nutzerdaten verkaufen können, ist die Idee halt schon, dass wir uns entweder über Spenden finanzieren müssen oder im Idealfall eben, dass den Leuten das auch etwas Geld wert ist und wir es ganz altmodisch nicht mit Daten, sondern mit Geld bezahlen.
Ja. Na, dann sind wir mal gespannt, ob sich dieses System durchsetzen wird, Privacy by Design, wo es darauf ankommt, dass also eure Daten von vornherein geschützt werden und dass man auch schon bei der Technologie selber, bei der Entwicklung von Anfang an schaut, dass das auch funktioniert und hinhaut mit dem Datenschutz. Denn wie Frau Merkel am Mittwoch sagte, und nicht alle haben genügend IT-Kenntnisse, um zu wissen, wie man denn die eigenen Daten überhaupt schützen kann. Und deswegen geht doch mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Dafür braucht ihr nämlich keine großen IT-Kenntnisse. Aber ihr könnt das einfach mal ins Browserfenster eingeben. Und dann erscheint euch da das Blog zur Sendung und ihr könnt euch weiter informieren. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
Musik von Kodak to Graph Departure und wir heben jetzt auch ab in die zweite Runde Trackback.
Fritz. Podcast. Trackback.
Die Show mit Internet und so. Dieses Internet kennt ihr doch, oder? Ist ganz neu, ist ganz, ganz neu.
Wir befinden uns auf der Istiklal, wo vor einigen Stunden hier noch Tränengasschwaden in der Luft hingen. sieht es jetzt eigentlich nach einem ganz normalen Einkaufstag aus?
Das ist ein Auszug aus dem Podcast Metro Laut. Kalle Kornblum und Jonathan Nebel vom Blog Metronaut sind nach Istanbul gereist, um sich mal ein Bild von den Protesten vor Ort zu machen und nicht einfach nur so sich vielleicht auf das zu verlassen, was man sonst so in den Medien präsentiert bekommt. Was jetzt Kalle von den Metronauten für Erfahrungen gesammelt hat und was seine Motivation nun tatsächlich war, nach Istanbul zu reisen, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen und deswegen ist er gerade am Telefon. Hallo Kalle.
Hallo.
Ihr hattet euch ja am letzten Wochenende auf den Weg nach Istanbul gemacht. Ich würde mal sagen, das war ja auch nicht ganz ungefährlich. Was hat euch denn dazu bewogen, jetzt mittendrin zu sein?
Also wir sind beide große Freunde des Widerstands und waren eigentlich sehr angetan von der Farbenfrohheit dieses Protests und von den gewitzten Plakaten, und Slogans, die man irgendwie gesehen hat. Wir haben da einen ganz interessanten Bericht in der Taz gelesen und uns war klar, dass sich da jetzt irgendwie in der Türkei oder in Istanbul eine Gruppe zusammengefunden hat und eine Bewegung etabliert hat, die es so einfach dort noch nicht gab und die auch innerhalb kürzester Zeit so eine Stärke entwickelt hat, dass wir da eine unwiderstehliche Anziehungskraft erfahren haben, uns das einfach anzusehen. Wir haben sehr spontan dann Tickets geklickt und sind dorthin geflogen und haben uns gedacht, na dann machen wir direkt mal noch Podcasts von dort. Ist auch nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, allerdings das erste Mal, dass wir dafür geflogen sind.
Hast du das Gefühl, die Berichterstattung der klassischen Medien in Deutschland, die ist nicht ausreichend oder hat das bei eurem Ausflug in die Türkei in Anführungszeichen überhaupt keine Rolle gespielt?
Wir haben da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den Anspruch gehabt, die Berichterstattung wirklich zu kritisieren, wie sie stattfindet. Ich denke aber, dass es uns gelungen ist, da eine sehr eindrucksvolle Ergänzung zu leisten. Ja, also wir sind da ja ganz offensichtlich nicht als Journalisten hingegangen und man hört ja auch in dem Podcast, dass wir da eine relativ eindeutige Haltung haben und gleichzeitig uns auch in Situationen begeben, in die wahrscheinlich klassische Journalisten sich nicht mehr unbedingt begeben oder in die sie dann aus Versehen reingeraten oder höchstens aus der Entfernung sich anschauen, zum Beispiel eben der Angriff auf den Gezi-Park, in dem wir dann verwickelt waren, also zu dem wir zum Opfer gefallen sind. Und ich denke, so für die Hörer wird ja auf jeden Fall eine sehr neue Perspektive eröffnet. Ich muss aber auch klarstellen, wir wussten ja überhaupt nicht, dass das alles passieren würde. Ja? Also es war ja völlig unklar, dass wir da jetzt den größten Teil unseres Wochenendes unter Tränengasattacken verbringen würden. Aber zu der Zeit, als wir da hingeflogen sind, war es ja alles sehr fröhlich und es gab da ein riesiges Protestcamp und das war das, was wir uns anschauen wollten.
Wie hast du denn die Stimmung generell so in Istanbul wahrgenommen? Denn auch wenn es viele Proteste gab, es sind ja nicht alle irgendwie gegen Erdogan.
Ja, also das ist, glaube ich, das wirklich Spannende dort. Also du hast einmal diese Menschen, die im Prinzip so vielleicht sogar freiheitlicher und fortschrittlicher denken als die durchschnittliche Bewegung in der Bundesrepublik. Menschen, die also wirklich klare Ideale haben, die also auch mit dieser kemalistischen Perspektive Trennung von Kirche und Staat durchaus irgendwie Wurzeln haben, die wirklich noch moderner sind als der Durchschnitt, den man jetzt hier vielleicht in Deutschland sieht. Und andererseits eben eine Regierung, die sehr stark dieses Land zu kontrollieren versucht und die sehr, sehr zentralistisch ist. Ja, also dass Menschen sich nicht trauen zu demonstrieren. Das ist ein ganz normaler Sachverhalt. Also wir haben ja eine Folge, ich glaube, es ist die letzte oder die fünfte Folge, in der uns eine junge Frau erzählt, dass ihr Chef ihr hinter vorgehaltener Hand immer sagt, geh zu den Protesten. Wenn du Probleme hast, ich hol dich da raus. Aber selber, weil er Arbeitgeber ist, weil er eine Firma unterhält, sich dort nicht beteiligen kann, weil er irgendwelche Formen von Rache von der Regierung befürchten muss. Ähnliches gilt ja für Ärzte, die da Demonstranten helfen. Das sind wiederum Zustände, die sind ja in Deutschland zum Glück nicht denkbar.
Gab es ansonsten noch andere Situationen, in die ihr vielleicht reingeraten seid, sowohl jetzt positiv als auch negativ, die dir noch sehr, sehr präsent in Erinnerung sind?
Also ich würde jetzt sagen, die Tränengasangriffe, aber das waren einfach zu viele, als dass man da noch
dass man da noch krasse Erinnerungen hat. Also ich denke, der Barrikadenbau vor dem deutschen Krankenhaus war für uns beide, für John F. Nebel und mich, so eine sehr bewegendes Erlebnis, weil man da so diese unglaubliche Friedlichkeit dieser Protestbewegung gesehen hat. Ja, also ich meine, Barrikadenbau gilt ja so, stellt man sich immer so das Fürchterliche drunter vor, die verbarrikadieren die Straßen, aber da stehen halt unglaublich viele Frauen, alte Männer und bauen halt wirklich eine Barrikade zu ihrem Schutz, weil die seit Tagen einfach nur mit Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern da malträtiert werden. Und behalten trotzdem eine sehr farbenfrohen Protest aufrecht. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also in anderen Protestbewegungen, in denen wir dann mal uns beteiligt haben oder die wir bezeugt haben, hätte es da sehr viel aggressivere Stimmung, glaube ich, gegeben. Und die sind sehr, 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 sehr friedfertig und bunt geblieben. Das war an diesem Sonntag, direkt nach der Räumung des Gezi-Parks, eine sehr, sehr beeindruckende Stimmung. Und das hat uns eigentlich auch beide am Ende überzeugt, dass, wenngleich die vielleicht jetzt dieses Mal irgendwie ihre Forderungen nicht durchsetzen werden, also diese Erfahrung, die Menschen da gemacht haben, dieser Geist, der da jetzt entstanden ist, den wird keiner mehr in seinem Leben loswerden. Das waren ganz besondere Erlebnisse.
Ihr habt ja trotzdem, das hat man ja jetzt selbst in diesen paar kurzen Fragen schon gehört, einiges gesehen und erlebt, was man bestimmt auch erstmal verarbeiten muss, sei es zum Beispiel die Tränengasangriffe. Würdest du trotzdem in dem Wissen, dass du vielleicht diesmal oder beim nächsten Mal in so eine, ja, ich sag mal, eher unglückliche Situation geraten könntest, so eine Reise trotzdem nochmal machen?
Auf jeden Fall. Also ich habe die Erfahrung war wirklich Gold wert und also auch natürlich eine sehr persönliche. Natürlich ist das so, dass wir beide da auch irgendwie jetzt so ein ruhiges Wochenende machen und da einige Erfahrungen zu verarbeiten haben. Aber ich meine, auch in Deutschland, ein anderes Team von Metronaut war vor ein oder zwei Jahren bei den Castor-Protesten. Da wurde uns dann das Equipment beschlagnahmt. Da führen wir heute noch gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Polizei, was den Umgang in Deutschland mit uns angeht. Insofern finde ich fast, dass diese Polizeistrategie der da irgendwie auch noch was, im Prinzip sogar was Positives hat. Ja, in Deutschland hast du nach solchen Sachen riesige Probleme und hast eine sehr große Polizeiwillkür. In der Türkei war jetzt die Strategie am Sonntag so, dass es eher verhältnismäßig wenige Polizisten waren. Gut, die waren unter die Zähne bewaffnet und haben nicht die ganze Zeit beballert. Aber ich persönlich habe mehr Angst vor Knüppeln von deutschen Polizisten und vor jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen. Insofern war das vielleicht gar nicht so, nicht so beängstigend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also es ist halt dieses Tränengas, wenn man das dreimal abbekommen hat, dann weiß man halt, dass es, wie es wieder vorbeigeht. Wir haben uns da ja auch mit Mitteln geholfen, die diesen Schmerz sehr stark lindern. Und irgendwie diese so deutsche Polizeigewalt, vor der habe ich irgendwie immer noch größeren Respekt. Allerdings habe ich auch nicht zu denen gehört, die auf dem Boden lagen und von der türkischen Polizei verprügelt wurden.
Kalle vom Blog Metronaut war in Istanbul und hat über Occupy Gezi, also die Proteste auch, die dort stattfanden, in dem Rahmen gepodcastet. Den Link zu diesem Podcast, den ich euch wirklich mal ans Herz legen möchte, findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und damit würde ich sagen, Kalle, mach dir ein schönes Wochenende.
Du dir auch.
Ciao. Das Netlabel Up It Up wird 10 Jahre alt und gefeiert wird mit einem neuen Sampler. 12 Songs sind da drauf. Einer davon ist Rainfall von Drone. Den Download-Link, den findet ihr natürlich wieder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Modeblogs gibt's ja eigentlich wie Sand am Meer. Da sieht man so lauter dünne Mädchen mit Streichholzbeinchen in kleinen Designerteilchen posieren. Und da fühlt man sich ja fast schon ein bisschen schlecht, wenn man bei dem schönen Wetter gerade zum Beispiel ein Eis nebenbei isst. Ganz anders macht das Katrin mit ihrem Blog reizende Rundungen. Sie ist weiblich, bunt, unkonventionell und auf der Suche nach der nächsten Tafel Schokolade. Das sagt sie selber über sich und wünscht sich viel mehr Akzeptanz von dicken Menschen in Modeblogs und auch generell. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Katrin.
Hallo.
Schön erstmal, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Du sagst ja in deinem Blog selber, dass du früher eigentlich nicht so selbstbewusst warst, wie das jetzt eben in meiner Anmoderation vielleicht auch klang. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du das heute ganz anders siehst?
Ja, ich hatte wahrscheinlich wie so ziemlich jedes dicke Mädchen oder jede dicke Frau halt immer das Gefühl, dass das Endziel irgendwie sein muss, ich muss irgendwann abnehmen und so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und das hat natürlich einen irgendwie auch immer ganz schön runtergezogen. Und ich bin dann irgendwann halt darüber gestolpert, dass es im Ausland schon viel mehr so Plus-Size-Blogs gibt und das hat mir halt einen unglaublichen Inspirationsboost gegeben. Und ich habe mich dann gewundert, dass es sowas in Deutschland nicht gibt und ich habe gedacht, ey, wenn das niemand macht, dann mache ich das jetzt einfach. Und ich muss sagen, dass mir das auf jeden Fall geholfen hat, alleine schon natürlich wegen des vielen positiven Feedbacks, was man kriegt, dass man sieht, dass es halt eine ganze Community irgendwie gibt, die sich gegenseitig unterstützt, dass man sieht, dass es andere Leute gibt, die die gleichen Probleme und Gedanken haben und vielleicht auch die gleichen Hoffnungen und Wünsche haben. Und auf jeden Fall, wenn man sich einfach selber durchs Bloggen unglaublich gut kennenlernt und dadurch auch irgendwie ein Stück lernt, sich selber besser zu akzeptieren, mit sich klarzukommen und zu merken, dass es eigentlich darum geht, was man selber will und was einem selber Spaß macht und was einen selber glücklich macht und nicht darum, was die Außenwelt vielleicht dazu sagt.
Geht es in deinem Blog jetzt eigentlich nur um Mode? Es geht zumindest viel offensichtlich um Mode, um die sogenannte Fat Fashion, also Mode eben für auch fülligere Menschen. Oder geht es eigentlich noch um ein bisschen mehr mit dem Blog?
Es geht natürlich noch um mehr. Es ist zwar mit Mode angefangen, aber irgendwie ist mir schnell bewusst geworden, dass das auch immer ein politisches Statement in einer gewissen Weise ist. Und das fing damit an, als ich zum ersten Mal entdeckt habe, dass es natürlich nicht nur positives, sondern auch negatives Feedback gibt. Und ich mir gedacht habe, okay, irgendwie ist das vielleicht ein Thema, was auch wichtig ist. Und es geht halt nicht nur um Kleidchen und Röckchen und Haare. Und dementsprechend ist halt dieses Thema Fat Acceptance oder Body Positivity einfach auch ein ganz großes Thema bei mir, weil ich nicht nur vermitteln will, dass man, auch wenn man dickes anziehen kann, was man will, sondern dass man halt ein gutes Gefühl dabei haben sollte und dass man allgemein ein positives Lebensgefühl zu sich und seinem Körper haben sollte. Und das hat nicht nur was damit zu tun, ob man dick oder dünn ist, sondern das ist ja eigentlich was alle Menschen ansprechen sollte. Und ich hoffe halt immer sehr, dass ich da so ein bisschen mehr Bewusstsein vielleicht dafür schaffe, dass es auch dicke Menschen gibt, die eben nicht nur irgendwie einem Diätwahn hinterherlaufen oder halt abnehmen wollen, sondern die einfach so sein wollen, wie sie sind. Und denen soll da natürlich auch ein bisschen Raum und Platz gegeben werden, auch mal eine andere Perspektive zu sehen.
Geht es also darum, irgendwie anderen Menschen, die sich also ähnlich fühlen wie du, ein besseres Gefühl zu geben? Oder möchtest du halt auch, dass andere Leute denn genauso das akzeptieren, dass es halt eben nicht nur Fashion-Blogs oder Blogs generell von irgendwelchen dünnen Mädchen gibt und auf irgendwelchen Magazinen dünne Mädchen drauf sind, sondern genauso eben halt auch von Frauen, die eben, weiß ich nicht, Kleidergröße 40, 50, was auch immer haben?
Ja, sowohl als auch. Also natürlich für Leute, die sich vielleicht eher mit mir identifizieren können, als mit dem Model, das auf dem H&M-Katalog oder so ist. Eine Inspiration, wenn sie sehen, dass da andere Mädels oder andere Frauen sind, die sich halt eben in einem Kleid auf der Straße trauen. Aber es ist natürlich auch für, ja, einfach, man sieht sowas ja so selten. Man sieht eben so selten, dass sich dicke Frauen gut anziehen, dass man einfach sich modisch trendig neu anziehen möchte und dementsprechend ist es natürlich auch für die Gesellschaft so ein bisschen sowas, wo man dann auch vielleicht zweimal hinguckt, weil es halt einfach was ist, was man nicht jeden Tag sieht und ich hoffe natürlich, dass das Leute auch mal ein bisschen wachrüttelt und denen zeigt, dass es eben noch was anderes gibt, neben Größe 38 und der großen Fashion-Industrie, wo halt ja die Leute eben meistens nur in 36 oder 34 oder auch nur 32 rumlaufen.
Also ich kann sagen, Katrin ist auf jeden Fall gut angezogen. Ich würde euch vorschlagen, schaut euch mal ihr Blog an, Reizende Rundung heißt es. Und es gibt noch ganz viele andere Blogger, die über Fat Fashion oder auch über Fat Acceptance im Allgemeinen bloggen. Die Links zu diesen Seiten, die findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und Katrin, ich sag weiter so und Dankeschön.
Danke.
Ciao.
I'm in the class, that's a line in the facts. I'm finna rap till after I'm 40 plus, like time and a half. Come on, yeah, listen. As it goes on, looking through the eye of the storm, the pen's faster, sprint past your lens crafters, a slave to the pages, calling your men masters, priesting your idols, following false prophets. Faith is hard to keep, even Solomon lost logic. Do another show, putting nights on lock, day in, day out, but this life don't stop. It goes
on and on and on, it goes on. From the city to the birds, from the snakes and the parasites, leeches and the worthless, to doctors and the lawyers and the preachers and the nurses, drug dealers that blatantly move dollars, loosen up your tie, straighten the blue collar, babies pushing babies down the street, couldn't find the worst time to happen, keep your head up, little mama, yo, check,
it goes,
stay cool, try to be calm, it's working every day for them ends to meet, the alarm clock's on, soon as you in them sheets, this the hate your boss laid you off, still it comes, cause you only got enough.
Warme Vinyl Samples, soulige Stimmen und dicke Bässe. So klingt der Neuseeländer Soul Chef. Sein Song On and On gibt's auf dem Carlton Classic Records Sampler. Und wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr mal auf seiner Webseite vorbeischauen und den Link zum Download dieses guten alten Hip-Hop Sounds, den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
In unserer Reihe Neuland. Jetzt.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Oh.
Ja, ebenfalls für uns alle Neuland. Das Feuer, der Faustkeil und das Rad. Jo.
Fritz.
Und das hört man.
Trackback. Blogger privat.
Das ist diese kleine, feine Rubrik bei Trackback, wo wir euch jede Woche einen Blogger oder eine Bloggerin vorstellen und natürlich auch das dazugehörige Blog. Und in der letzten Woche war hier Anatol Stefanovic zu Gast und der hat uns für diese Woche folgendes Blog empfohlen.
Also da würde ich einmal empfehlen Dr. Mutti, die bloggt auf drmutti.wordpress.com. Die beschäftigt sich mit Kindern, wie das ist sozusagen in der heutigen Welt Kinder zu erziehen, aber auf so einer sehr abstrakten und auch sehr ansprechenden Ebene.
Und Dr. Mutti, das ist Juliane Goschler und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Juliane.
Hallo.
Also erstmal bist du Doktorin und bist du auch Mutti?
Genau, richtig. Also im Namen spiegelt sich tatsächlich diese Doppelrolle wieder.
Wofür bist du denn Doktorin?
für Sprachwissenschaft.
Ah, also du bist kein Doktor im Sinne von ärztlich Doktor.
Genau, nee. Also okay. Ich bin sozusagen irgendwas zwischen Geistes- und Sozialwissenschaftlerin.
Und jetzt muss ich eine Frage loswerden. Du hast nämlich im Verlauf der Sendung auf Twitter geschrieben, es würde bei Trackback jetzt erstmal Fußpilz geben und später kommst du. Was hat es mit dem Fußpilz auf sich?
Ja, also ich musste eben, weil eins meiner Kinder ins Bett gebracht wurde, musste ich mein eigentliches Radio verlassen und zum Küchenradio gehen. Und das ist aus den 60er Jahren. Und ich habe ganz nach außen gedreht und konnte es auch nicht richtig sehen. Und musikalisch klang es so, als wäre ich schon in der Sendung. Dann kam aber ein Beitrag über Fußpilz. Dann dachte ich, gut, also das ist ein bisschen thematisch abwegig, aber warum nicht? Und dann habe ich aber entdeckt natürlich, dass ich noch gar nicht bei Fritz gelandet war, auf dem alten Radio, weil man es tatsächlich gar nicht mehr reinkriegt da.
Ah.
Die Skala geht nur bis 101 und das reicht dann nicht für Berlin.
Tja, so erklärt sich das. Kein Fußpilz bei Trackback, aber gefühlt vielleicht, weil es so warm ist oder so. In deinem Blog geht es ja, wie Anatol Stefanovic schon gesagt hat, eigentlich um Kinder und ich finde auch viel um Jugendliche. Und du verteidigst sehr häufig so unseren Nachwuchs. Haben denn unsere ganzen Jugendlichen irgendwie einen schlechteren Ruf oder ein schlechtes Image, als ihnen eigentlich zusteht?
Ja, ich glaube schon. Aber das ist glaube ich, auch immer so. Weil die älteren Leute, die es einfach nicht mehr verstehen, das natürlich immer alles ganz schrecklich finden, was die jungen Leute so machen. Und da aber die älteren Leute irgendwo mehr die Medienmacht haben, hört man dann in diese schrecklichen Meldungen in den Zeitungen, was die Jugendlichen jetzt alles nicht mehr können oder was die Schlimmes tun oder was ihnen fehlt. Und ja, meistens denke ich, da ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Und dagegen schreibe ich dann manchmal so ein bisschen an.
Das heißt, du packst uns Medienmenschen an den Schultern und rüttelst uns mal richtig durch, damit das wieder vernünftig läuft.
Hier. Na gut, Fritz ist ja ein Jugendradio und die Leute da sind auch noch nicht so ganz die ältere Generation. Aber wenn man so in den Printmedien liest, dann hat man manchmal schon den Eindruck, dass das, also dass es doch 60 plus ist. Mhm. Und dass das Verständnis dessen, was bei den jungen Leuten so passiert, ganz schön begrenzt ist.
Wärst du manchmal selber gerne noch ein Kind oder vielleicht auch wieder so 16 und nochmal auf der Strandparty knutschend mit deinem ersten Schwarm oder so?
Ach, ja, so besuchsweise fänd ich das wirklich spannend. Also tatsächlich mich, sagen wir mal, so ein paar Tage nochmal durch mein 16-jähriges Leben zu bewegen, das fände ich interessant. Also ganz zurückzuspringen, ja, das wäre doch ein bisschen merkwürdig. Also da müsste ich dann doch wieder so viel zurücklassen. Also ja, interessant, aber vielleicht nicht für immer.
Okay, das finde ich einen schönen Ausstieg, um direkt mal zur Kurzfragerunde zu kommen, um mit den abstrusen Fragen einfach mal weiterzumachen. Bist du bereit?
Okay.
Der oder das Blog?
Also ich sag das Blog, aber als Sprachwissenschaftlerin bin ich nicht normativ, deshalb soll jeder sagen, wie er möchte.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook und Twitter, aber zu völlig unterschiedlichen Dingen gebrauche ich die.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook- und Twitter-Accounts hast du denn?
Ja, jetzt muss ich mich outen. Jeweils nur einen.
Oh, also, das gab's, glaube ich, noch nie.
Man sieht total unprofessionell.
Hardcore oder Casual Gamer?
Eigentlich gar nicht. Ich spiele auf meinem Handy Tetris, wenn ich auf die Bahn warte.
Prism oder Tempora?
Gar nichts. Nichts von beiden.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Da geht's mir wie mit allen Dingen, die ich früher im Leben gemacht habe. Manchmal denke ich, das war ja gar nicht so schlecht und manchmal denke ich auch, das hätte man besser machen können.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist das nächste Blog, Podcast, Vlog, was auch immer, was wir hier vorstellen müssen in der nächsten Woche?
Ich würde vorschlagen, entweder die Fucker Mothers oder den Philipp Wampfler oder Philipp Wampfler. ich weiß es nicht genau. Die Fakamadas schreiben auch über Mütter und nehmen so eine, ich sag mal, feministische Perspektive auf das Muttersein ein und kritisieren so ein bisschen diese Erwartungen, die in unserer Zeit an Mütter gestellt werden, und das ist ganz spannend.
Okay, und, also gar nichts Anstößiges, so wie der Name erstmal klingt.
Nee, tatsächlich nicht, aber so ein bisschen Verweigerung gegenüber den Erwartungen, die so von allen Seiten an Mütter herangetragen werden. Und der Philipp Bampfler, der ist selber Lehrer, und schreibt ganz interessante Sachen über Bildung und das Bildungssystem und dann manchmal auch einfach so, was ihm so unter die Finger kommt, habe ich den Eindruck. Aber es ist auch alles auf so einem sehr hohen Niveau, sehr ansprechend. Ja.
Also ich bin gespannt. Nächste Woche Lehrer oder vielleicht auch nochmal ein bisschen was über das Muttersein. Ich bin gespannt, wen wir dann hier in der Sendung haben. Habe ich vielleicht vergessen, noch eine Frage an dich zu stellen?
Ich glaube nicht.
Fantastisch, dann ist das ein rundes Interview. Ich bedanke mich sehr bei dir, Juliana.
Ja, danke schön.
Und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Ja, dir
Ciao.
Auch. Tschüss.
Cause he has a
Vielleicht habt ihr die ja schon mal gehört bei der Fritz-Nacht der Talente, die Big Skies. Wenn nicht, macht's auch nichts, denn dann habt ihr sie jetzt gerade eben gehört. Und morgen gibt's die nämlich auch nochmal zu hören, ab 18 Uhr bei der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Unsigned heißt sie. Und Christoph Schrag wird da mit den Jungs sprechen. Außerdem gibt's auch noch eine zweite Band, Molly House. Die spielen heute Abend noch auf dem Christopher Street Day. Morgen Abend sind sie dann bei Christoph in der Sendung. Und da gibt's noch viel mehr Musik zu entdecken. Und damit bin ich leider auch schon wieder am Ende von Trackback, der Show mit Internet und so, angelangt. Aber ich habe noch eine allerletzte Netzmusik für euch. Die kommt von Alextronic und Gabriel Vitel und heißt Mind Doodles. Und ich finde, es ist ein ganz fantastischer Song, um euch in einen lauen Sommerabend zu entlassen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ja, wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Ciao!
Became an awkward one like that. Podcast von fritz.de.